Ich lese uns aus dem Philipperbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 6. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, welches ich allezeit tue in allem meinen Gebet für euch alle und tue das Gebet mit Freuden über eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bisher und bin desselben in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir heute Abend wieder zusammen sind unter deinem Wort. Und wir danken dir, dass dein Wort uns auch Wegweisung gibt und dass auch wir anhand des Philipperbriefes auch sehen dürfen, wie du uns führst und leitest, auch durch diese Zeit hindurch, und dass wir getrost sein können und dass wir unsere Hoffnung auf dich setzen und dass du auch mit uns zum Ziele kommst. So gebe auch unserem Bruder heute Abend Kraft und Vollmacht, Freudigkeit, uns dein Wort weiterzugeben. Amen. Amen.
Wenn Gott gut ist, warum lässt er dann gewisse Dinge zu? Ich könnte uns jetzt unzählige Beispiele nennen, wie man auf so eine Frage kommt, und vielleicht hast du dich diese Frage auch selbst schon gestellt. Es gibt unzählige Beispiele, wo Menschen krank werden, wo Gläubige krank werden, arbeitslos werden, in einem Teil der Welt leben, wo man nicht genug Essen hat, wo man nicht genug trinken hat. Und dann fragt man sich, wenn Gott wirklich so gut ist, warum lässt er das zu? Warum lässt er zu, dass einer meiner Geliebten auf einmal verstirbt, nicht mehr da ist? Warum lässt Gott das zu? Täglich haben Menschen Herausforderungen. Wir leben in einer Welt voller Herausforderungen, wo man sich diese Frage wahrscheinlich immer wieder stellen kann. Und ich neige dazu, wenn wieder Dinge in mein Leben eintreten, Anfechtungen, Schicksalsschläge und, dass ich mir eben manchmal auch diese Frage stelle und ich dann entmutigt bin. Ich bin leider nicht so ein Georg Müller, der bei jeder Anfechtung gleich auf die Knie geht und bittet und dann gleich wieder ein Wunder erlebt, sondern ich frage mich manchmal, Herr, warum? Und Paulus hätte sich diese Frage sicherlich auch stellen können. Paulus, der von Gott erwählt worden ist, das Beste weiterzugeben, was man weitergeben kann, das Evangelium. Und er hat sich sicherlich vielleicht auch mal die Frage gestellt oder so ein Ding. So könnte es weitergehen, so stelle ich mir das vor, und auf einmal landet er im Gefängnis und alles sieht erstmal düster aus. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist in letzter Zeit, ob du solche Situationen kennst, wie in dieser Welt. Ist ja täglich irgendwie wieder was Neues. Die Entwicklung der Welt macht uns Angst. In der Endzeit macht uns das Wirken des Antichristen Angst, dessen Geist ja schon da ist. Und letztendlich auch, wenn ich so mein eigenes Leben sehe, da brauche ich gar nicht in die Welt gucken, da reicht es mir eigentlich schon. Ja, und dann fragt man sich, Herr, wo bist du? Das Thema heute Abend, ich möchte uns trotzdem Mut machen, auch wenn solche Fragen vielleicht aufkommen. Das Thema heute Abend ist Zuversicht in der Endzeit trotz schwieriger Umstände. Wie können wir anhand vom Philipperbrief und anhand von Paulus lernen, trotz all dieser Situationen trotzdem nicht zu versagen, sondern im Gegenteil da noch was Positives rauszunehmen für mein kleines Glaubensleben? Und da wollen wir uns einfach dieser Frage auch nachgehen, warum können wir zuversichtlich sein? Trotz mancher Fragen, die wir vielleicht auch von Gottes Seite her nicht verstehen. Und das Ziel soll einfach sein, dass ihr, oder wenn wir hier rausgehen, dass wir ein Stück weit wieder Mut fassen, trotz Herausforderungen in der Endzeit, und uns einfach sagen, okay, Herr, auch wenn ich es nicht verstehe, du bist gut und hast einen Plan. Ich möchte uns aus dem Philipperbrief mal die ersten Verse vorlesen. Und Philipper 1, Vers 12 und folgende. Und hier können wir schon mal anhand von Paulus lernen, dass er eben auch trotz schwieriger Umstände einen Sinn dahinter sieht. Ich lese mal ab Vers 12, Philipper 1, Vers 12. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christi Willen gefesselt bin. Und dass die meisten der Brüder im Herrn und durch meine Fesseln ermutigt, es zu kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkünden zwar Christus aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen, jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darum freue ich mich, ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Hier wollen wir mal stehen bleiben und der erste Punkt, den ich uns mitgeben möchte, warum wir zuversichtlich sein können, ist: Sei zuversichtlich, weil Gott Türen für das Evangelium Gottes öffnet, auch wenn es in deinem Leben vielleicht nicht gerade rund läuft. Sei zuversichtlich, weil Gott diesen Zustand benutzen kann, um anderen vom Evangelium Gottes zu erzählen. Und genau diesen Zustand haben wir hier. Paulus ist in der ersten Gefangenschaft in Rom, lesen wir in Apostelgeschichte 28. Und jetzt ist ja die Frage, hey, wenn ich, sag mal, ich habe so eine gewisse Vorstellung von meinem Leben, von meinem Dienst, ich habe die beste Botschaft, Gott ist hinter mir und jetzt sitze ich im Gefängnis. So, Türen zu, Klappe zu, Affe tot, nichts läuft mehr. Ja, wie geht's denn Paulus jetzt? Was macht er aus dieser Situation? Ich kann euch sagen, wie ich damit umgehe. Paulus schreibt dir hier diesen Brief, ich hätte als erstes mal mein Leid geklagt. Ich hätte denen erst mal gesagt, was nicht läuft in meinem Leben, was wieder zu hadern gibt. Aber Paulus sagt hier, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt. Paulus möchte, dass wir verstehen. Und das erlebt er ja. Und er sagt es ja nicht hier aus irgendwelcher Entfernung, sondern er sagt, ich möchte, dass ihr erkennt, dass das, was hier gerade geschieht in meinem Leben, dass das kein Unfall ist, dass Gott sich nicht zurückgezogen hat, sondern dass Gott hier einen Plan hat. Er sagt nämlich, warum? Es dient dazu, die beste Botschaft dieser Welt weiterzutragen. Und ich denke, das sollte uns ermutigen. Wir leben in einer Welt, die so düster ist, wo es so schnell gehen kann, dass es auch in deinem Leben düster wird. Und sich dann wieder daran zu erinnern, dass Gott ja eigentlich, wenn ich sein Kind bin und ich weiß, ich habe einen guten Gott, dass er trotz dieser Dinge, die er in meinem Leben zulässt, dass er trotzdem mit mir einen Plan hat. Weil ich Geistesgaben habe, weil ich einen Auftrag habe. Und Paulus sagt hier, mein Zustand, den ich gerade gar nicht so verstehe, dient zur Förderung, das heißt zum Vorantreiben des Evangeliums. Und deswegen kann auch Paulus diesen Brief eröffnen, der Martin hat es uns gerade gelesen, Vers 3, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. Der Paulus ist wirklich noch dankbar, obwohl er im Gefängnis sitzt. Und nochmal, wenn ich so mich angucke, manchmal, ich bin nicht dankbar. Manchmal denke ich mir, ach Herr, komm bald, es reicht. Aber Paulus ist dankbar. Warum ist er dankbar? Weil er sieht, dass er jetzt durch diese Situation, die wirklich schwierig ist, dass er Menschen erreichen kann, die er vorher gar nicht erreicht hätte. Er sagt in Vers 13, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Evangeliums Willen gefesselt bin. Das heißt, Gott macht hier eine Tür auf, die vorher verschlossen war. Kaiserliche Kaserne, das waren Menschen, Soldaten, Leibeigene, die jetzt, heute würde man sagen, es war keine Schutzpolizei, so diese einfache Polizisten, die den Verkehr regeln, sondern es war eine gehobene Klasse. Ja, es waren schon, man würde heute vielleicht sagen, Elite-Soldaten, und die konntest du eben nicht so einfach erreichen. Ja, der einfache Mann hat mit denen vielleicht gar keinen Kontakt gehabt. Wir hatten mal in Freiburg, ich weiß nicht, ob das überall in Deutschland so ist, da gab es den sogenannten Kripo-Ball. Ja, das war von der Polizei, Kripo, die hatten einmal im Jahr eine große Feier und da konntest du nicht einfach da dazukommen. Aber diese Kripo-Beamten, die hatten immer einen, den sie einladen durften. Und das war sehr also so bekannt und da wollte man unbedingt auch dabei sein. Aber wie gesagt, es ging nur, wenn du jemanden von diesen Kripo-Beamten gekannt hast. Und so kann man sich das vielleicht auch vorstellen, dass Paulus jetzt eine Chance sieht, Menschen, die er vorher nicht erreicht hat, auf einmal mit dem Evangelium zu begnügen. Und er sagt ja noch, und allen übrigen. Das heißt, das waren noch mehrere Leute, die er vielleicht sonst niemals erreicht hätte. Und so macht es Gott auch heute noch. Ich kenne einen Bruder, der ist mir ganz lieb. Der war früher Bundesligaspieler, ein ganz fitter Typ, aber der hat durch vieles Schicksalsschläge, hat einen Herzinfarkt gehabt und dann ist er an Krebs erkrankt. Und er hat immer gesagt, wenn mich mal sowas trifft, so eine Krebserkrankung, das werde ich niemals aushalten. Ja, also er hat sehr Angst gehabt vor Krankheiten immer. Und als es ihn dann getroffen hat, dann musste er natürlich auch auf diese Stationen, ja, wo die Leute mit Krebs und so behandelt worden sind. Und er sagt zu mir, Sven, du weißt, was für ein Angsthase ich bin. Aber ich habe damals so eine Kraft Gottes bekommen. Und ich habe mit Menschen gesprochen, zu denen ich vorher nie einen Zugang gehabt hätte. Ja, ich konnte dem einen oder anderen auch Mut machen und selbst von meiner Geschichte erzählen. Und das sieht man, wisst ihr, keiner von uns will ja eine Krebserkrankung. Und trotzdem sieht man dann wieder, wie Gott solche Dinge benutzt, obwohl man in einem, sagen wir, Gefängnis sitzt, dass Gott trotzdem hier wieder, ja, einen Plan damit hat. Und der Bruder durfte wieder genesen auch, ja, das ist auch was Schönes. Und er durfte sich gebrauchen lassen. Aber man sieht hier einfach, dass das Leben manchmal so ist, man versteht manchmal nicht, Herr, warum muss ich jetzt als Gläubiger vielleicht gerade durch so eine Krebserkrankung gehen? Warum muss ich durch eine Scheidung gehen, durch Anfechtung gehen, was auch immer? Ich verstehe es nicht. Und trotzdem können wir manchmal sagen, im Rückblick, Gott hat das irgendwie trotzdem gut gemeint. Es gibt eine Bibelstelle aus der Apostelgeschichte 16 und die hilft mir immer, wenn ich wieder die Wege Gottes nicht verstehe und denke mir manchmal so, ja, mein eigener Plan, ich würde es anders machen. Aber Apostelgeschichte 16 ist eben ein Beispiel, wie Gott letztendlich seinen Willen durchdrückt und es zum Besten tut. Paulus war ja auf der Missionsreise, er hatte auch wieder hier die beste Botschaft im Gepäck und dann heißt es in Vers 6, als sie aber nach Phrygien und das Gebiet Galatien durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Das ist eigentlich auch unverständlich. Warum? Tritt der Heilige Geist auf und sagt, hier wird das Evangelium mal nicht verkündigt. Erstmal, ich würde sagen, hey, ist doch egal, wo man es verkündigt. Aber der Heilige Geist sagt nein. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Der Geist Gottes ließ es aber nicht zu. So, zweite Gelegenheit, wo Gott sagt, nein, das ist jetzt nicht dran. Ich habe einen anderen Plan. Vers 8, da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinauf nach Troas. Und dann geht es weiter, dass sie letztendlich nach Mazedonien gehen. Und in Vers 10 am Ende heißt es, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. So, hier macht Gott etwas ganz Einfaches. Er lässt das Evangelium nach Europa kommen. Ja, und das sieht man wieder, auch wenn wir manchmal die Pläne Gottes nicht verstehen. Gott hat einen Plan und ich sage mal, wir freuen uns als Europäer, dass das Evangelium zu uns gedrungen ist. Ja, auch wenn es in Paulus' Leben ein bisschen Abschnitte gab. Und ich denke, das ist hier etwas, wir alle gehen durch Phasen in unserem Leben, wo wir schwere Phasen durchlitten haben oder auch noch gerade durchgehen, wo wir manchmal kein Zeugnis sind. Oder kein Zeugnis sein können, weil wir die Kraft nicht mehr haben. Wir haben den Nerv gar nicht mehr dafür. Aber auf lange Sicht hat Gott einen Plan und er lenkt die Dinge zu seiner Ehre. Und das soll uns Mut machen. Dass wenn wir auch manchmal die Wege Gottes in unserem Leben gerade nicht verstehen, dass Gott trotzdem durch schwierige Türen öffnen kann. Ja, durch schwierige Umstände. Und hier haben wir natürlich auch ein schönes Nebenprodukt. Die Türen werden geöffnet. Er kann jetzt predigen und dann sagt er in Vers 14, und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort Gottes zu reden, ohne Furcht. Es soll uns nicht nur zuversichtlich stimmen, dass Gott in schwierigen Situationen Türen öffnet, sondern du kannst in schwierigen Situationen auch Vorbild für Geschwister sein. Geschwister, die es gut mit dir meinen und Geschwister, die es vielleicht nicht so gut mit dir meinen. Ja, es sagt hier ja, Geschwister werden durch die Situation, die gerade schwierig ist, ermutigt. Ich denke, es ist wichtig. Geschwister, die im Dienst stehen, die sich gebrauchen lassen von Gott, die vielleicht auch in der Verantwortung stehen, das müssen nicht nur Männer sein, das können die Kinderstunde sein, wo auch immer du dienst, als Frau oder Mann, gerade die, die es ernst meinen, das sind die Ersten, die von Gott, vom Teufel angegriffen werden und oftmals dann auch ausbrennen. Ja, ich kenne einige Geschwister, die manchmal schon wirklich auf dem Zahnfleisch laufen. Es gibt ja in der Gemeinde immer so, einige, die machen gar nichts und der andere Rest, der macht dann alles. Und der andere Rest ist halt immer der kleine Teil. Ja, und gerade diese Geschwister brauchen Ermutigung. Und sie sahen an Paulus, auch wenn es dem schlecht geht, er hat eine unglaubliche Gottespräsenz. Und lass dir das auch mal durch den Kopf gehen. Auch wenn du gerade durch schwierige Zeiten gehst, Gott lässt dich nicht allein. Vielleicht bist du gerade in dieser Situation auch ein Vorbild für andere. Ich sage das immer wieder, in meinem Leben sprechen die Leute am meisten rein, die Ähnliches erlebt haben wie ich vielleicht, die nicht aus der Theorie sprechen. Da möchte ich dich einfach ermutigen, dass Gott auch vielleicht da einen Weg hat mit dir. Gott öffnet Türen, damit Geschwister ermutigt werden, die dienen. Er sagt aber auch, und das finde ich auch ein schönes Nebenprodukt, auch die streitsüchtigen Arbeiter. Ja, er sagt ja hier, da gibt's Leute, die sind jetzt mir nicht so wohlgesinnt, die verkündigen Christus aus Neid und Streitsucht. Wisst ihr, vielleicht kennt ihr das auch. Im Gemeindeleben gibt's ja nicht nur die Geschwister, die einem so ganz nah ans Herz gewachsen sind, sondern es gibt auch eben die Leute, mit denen man vielleicht nicht so ein ganz enges Verhältnis hat. Es gibt auch in der Gemeinde Gottes Streitereien und wisst ihr, das ist manchmal entmutigend. Aber Paulus sagt, ich mache mir darum überhaupt gar keine Gedanken. Darum kümmert sich Gott. Ich gehe einfach meinem Auftrag nach, ich verkündige das Evangelium, ich bleibe ganz nah am Herrn, dann werden die guten Mitarbeiter erbaut und um die anderen, die Streitsüchtigen, um die kümmert sich der Herr. Ist doch auch was Schönes. Ja, ich bleibe einfach in der Spur. Hier waren ja keine Irrlehrer am Weg. Ja, sonst hätte Paulus nicht gesagt, lass sie einfach machen, ich sehe da drüber, das tangiert mich nicht, sondern dann hätte er schon eingegriffen. Aber hier geht's einfach um Menschen, die mir einfach nicht wohlgesonnen sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe manchmal das Gefühl, in der Endzeit nimmt der Trublau in der Gemeinde immer mehr zu, dass manchmal, sag mal, ich komme in einigen Gemeinden rum, gell? Ich höre keine Gemeinde, die keine Probleme haben und meistens sind es zwischenmenschliche Probleme, wo sich dann die Geschwister auch in die Haare bekommen. Paulus sagt, wisst ihr was, da gehe ich gar nicht drauf ein. Ja, ich bin beim Herrn, ich bleibe beim Herrn. Und er sagt in Vers 18, und das ist das Schöne, was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Wisst ihr, der Teufel möchte nur eins, gerade in der Endzeit, dass du deine Zuversicht verlierst, dass du gefrustet bist, dass du keine Lust mehr hast. Paulus sagt, ich behalte mir diese Freude am Herrn. Ne, nicht, weil ich so ein großes Ego habe, sondern weil ich weiß, der Herr hat einen Plan mit meinem Leben. Und Freude wird in der Welt geraubt. Wenn du auf die Welt guckst, ja, da wird dir die Freude geraubt. Manchmal wird dir die Freude geraubt, wenn du auf deine Geschwister guckst. Und manchmal wird dir die Freude auch geraubt, wenn du auf dich selbst guckst. Das kenne ich auch zur Genüge. Christus im Blick. Und Paulus sagt, alles andere ist mir mal erstmal vollkommen wurscht. Was lernen wir hier? Erste herausfordernde Situation für Paulus. Paulus hat keine gute Ausgangslage. Ja, menschlich gesehen hat man das vielleicht gar nicht verstanden, aber Paulus hatte Freude und konnte diese positiven Aspekte, dass Türen geöffnet werden, dass Geschwister ermutigt werden durch ihn selbst, das hat er mitgenommen und er hat gesehen, dass Gott eben immer noch in dieser Situation ist. Und das sollte uns zuversichtlich machen, als erster Punkt, dass Gott trotzdem da ist, auch wenn wir die Situationen manchmal menschlich gesehen nicht verstehen. Ich glaube, vor 2 Jahren, als ich einen 32-jährigen Mann, ja, ein gut aussehender Mann, nette Frau, 2 Kinder, riesige Pläne mit Selbstständigkeit. Und ich habe ihn besucht, ja, in Koblenz auf der Krankenstation. Und er war im Endstadium Darmkrebs. Und da habe ich mich mehr als einmal gefragt, Herr, wenn du gut bist, und ich sehe so einen Mann mit so vielen Plänen und eigentlich noch so viel Enthusiasmus, Herr, ich verstehe es einfach nicht. Das Einzigste, und ich habe heute noch keine Antwort drauf, ja, das will ich auch gar nicht beurteilen, aber ein Positives hatte das. Der Mann ist in dieser Situation zum Glauben an Christus gekommen. Der hat sich vorher über so Sachen gar keine Gedanken gemacht. Und jetzt stehe ich nicht da und sage, ja, der Herr, also das ist ja klar, freuen wir uns. Ja, das ist trotzdem eine ganz schwere Situation. Und trotzdem, ich sage mal, wenn wir uns in der Ewigkeit sehen, werden wir uns freuen. Auch wenn es jetzt manchmal hart ist. Und deswegen, Gott geht manchmal Wege, die wir nicht verstehen. Und ja, oftmals sind wir vielleicht auch entmutigt. Deswegen möchte ich dich heute Abend fragen, wie geht's dir? Wo bist du vielleicht auch gerade entmutigt? Vielleicht ist deine Situation in der Schule, am Arbeitsplatz, vielleicht haben wir auch Studenten unter uns, wo man manchmal fragt, hey, ich verstehe nicht. Ich habe hier eine Schwester mal kennengelernt, die sagt, mein Arbeitsplatz ist die reinste Katastrophe. Da will ich gar nicht mehr hingehen. Das macht mich kaputt. Und das war ihr Gefängnis. Ja, und dann haben wir auch miteinander gebetet und ich konnte nicht sagen, warum das der Herr zulässt, aber wenn ich sie das nächste Mal hoffentlich irgendwann mal sehen werde, dann wird sie mir vielleicht erzählen, wie es jetzt gerade steht und ob sie etwas Gutes daraus mitnehmen durfte. Aber manchmal weiß ich auch nicht, warum. Aber Gott macht es immer gut. Vielleicht ist aber auch die Familie, wo du vielleicht im Gefängnis sitzt. Vielleicht hast du einen Mann oder eine Frau, die nicht gläubig ist oder eigene Wege geht oder vielleicht nicht mehr so in der Spur geht, wie du das dir vorstellst. Vielleicht hast du Kinder, die nicht in der Spur gehen, die ihren eigenen Weg gehen. Und auch das kann ein Gefängnis sein. Vielleicht bekommst du gerade nur Ablehnung. Da möchte ich dich trotzdem ermutigen, dass Gott vielleicht gerade diese Situation nimmt, um dich zu schleifen, damit du wieder ein Zeugnis für andere sein kannst. Also, nehmen wir den ersten Punkt mit. Sei zuversichtlich, weil Gott Türen öffnet. Das zweite ist, sei zuversichtlich, weil dein Glaubensfundament dadurch gestärkt wird. Das ist das zweite. Das erste ist nach außen, ja, dass Menschen durch dich zum Glauben kommen oder ermutigt werden. Aber das zweite, ich will ja dann auch fragen, ja, was habe ich letztendlich davon? So egoistisch bin ich noch. Paulus sagt, ich selbst werde durch diese Situation, die mir vielleicht gar nicht gefällt, gestärkt. Und es ist doch wichtig, dass man in der Endzeit, wo nochmal, wo alles drunter und drüber geht, manchmal gefühlt, dass wir auch selbst gestärkt werden. Ja, denn ich kann niemand anderem ein Vorbild sein, wenn ich selbst am Krückstock gehe. Und deswegen sagt Paulus in Vers 19, denn ich weiß, wie es auch hier wieder, er fühlt es nicht. Ich glaube, er hat was ganz anderes gefühlt und ich fühle auch manchmal was ganz anderes und du vielleicht auch. Aber er sagt, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird, durch die Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Und das ist etwas, vielleicht kennt ihr das. Wenn alles bei euch gut im Leben läuft, wenn die Sonne scheint, wenn alles geregelt ist, wenn das Geld stimmt, wenn der Dienst wunderbar ist und was auch immer, dann ist Jesus manchmal so irgendwie zweites oder drittes Rad am Wagen. Aber wenn es nicht gut läuft und wenn du so in Situationen kommst, wo du vielleicht auch gar keinen Ausweg mehr hast, dann wird Jesus wieder präsent. Ja, dann hat man ja letztendlich niemand mehr, zu dem er gehen kann. Und Paulus sagt hier, das alles schlägt mir zur Rettung aus. Da steht das Wort, da kommt das Wort Soteriologie, das heißt Rettung im allumfassenden Sinn, das heißt in den Himmel gerettet. Und Paulus sagt hier, auch wenn er vielleicht auch meint, ich werde wieder aus diesem Gefängnis gerettet, glaube ich schon, dass er hier auch meint, egal was kommt in dieser Situation, ich weiß, wo es hingeht. Ich blicke auf Jesus, meinen Retter. Und er bringt mich da durch. Er sagt ja auch nachher, ob ich sterbe oder nicht sterbe, das ist ja gar nicht so wichtig. Hauptsache, ich bin beim Herrn. Und das wusste er. Da wird er auch sein. Er richtet den Blick auf Jesus. Und in Anfechtungen kommt oft das raus, was in uns drin ist. Ja, oftmals merke ich auch, wenn alles gut läuft, dann ist alles toll. Aber wenn es dann dunkler wird und düster wird, dann kommt es drauf an. Ja, ist der Herr Jesus wirklich meine Rettung? Ich weiß nicht, ob ihr so ich mag diese Lichtschalter, die man so drehen kann. So aufdrehen und wieder zudrehen, das mag ich immer, wenn ich studiere, dann drehe ich voll auf, wunderschönes Licht. Aber es gibt dann auch die Zeiten, wo man so ein bisschen abdimmt, bis kurz davor, bis es ganz, und dann ein Klick reicht und dann ist aus. So ist auch das Leben. Ja, es kann strahlend sein, es kann hell sein, du kannst verliebt sein, du kannst all das Schöne. Ne? Aber dann gibt es auch Tage, wo es vielleicht immer dunkler wird. Und manchmal ist vielleicht auch so eine Situation oder so eine Phase, wo es manchmal vielleicht nur noch einen Klick braucht und dann ist aus. Der Jesus ist gekommen, um Licht zu bringen. Und das ist das, was Paulus hier in diesem Gefängnis auch sieht. Es ist einer da, der bringt Licht. Und deswegen kann er auch sagen, in Vers 20, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung. Wisst ihr, das Evangelium ist eine frohmachende Hoffnungsbotschaft. Und ich bin so froh, dass ich die Botschaft kenne, die mir Hoffnung macht. Weil wenn ich diese Botschaft nicht hätte, dann hätte ich gar nichts. Paulus sagt, ich habe feste Erwartung. Und jetzt, was ist die Erwartung? Dass ich in nichts zu Schanden werde. Das Wort heißt, dass ich nicht beschämt werde. Und das ist das Schöne. Gott lässt niemals zu, dass seine Kinder und seine Botschaft beschämt werden. Wisst ihr, wir denken ja immer, wir müssen uns anstrengen und in diesen Situationen noch extra Stärke beweisen. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Wir werden nicht beschämt. Und einer meiner liebsten Psalmverse ist Psalm 25, Vers 3. Gar keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Manchmal kommt man so in Situationen, wo man denkt, ja, aber ich bin der Einzige, weil das geht nicht mehr. Und trotzdem sagt Paulus, ich werde nicht zu Schanden. Ja, und das soll uns Mut machen. Nicht beschämt. In 1. Korinther 10 heißt es, dass Gott Versuchungen zulässt, aber wird uns nie über die Maßen versuchen, sondern er wird mit der Versuchung dann auch den Ausgang schaffen. Und das ist das, was Paulus kannte. Er kannte Gottes Treue, er kannte seine Liebe und auch du darfst dich darauf stellen. Wenn du sein Kind bist, dann wirst du nicht zu Schande werden. Und das ist auch wichtig hier. Paulus macht es nicht aus eigener Kraft, sondern er sagt, was ist denn das Mittel, das ihn nicht verzagen lässt. Er sagt, es ist die Fürbitte der Geschwister und die Kraft und Beistand des Heiligen Geistes. Und ich denke, auch das ist in der Endzeit für uns wichtig, auch wenn man durch solche Täler geht, dass wir die Fürbitte, dass wir generell das Gebet für uns selbst in Anspruch nehmen, aber dass wir auch als Geschwister füreinander beten. Ja, mir kann keiner ein bestes, hat mir gerade auch jemand noch gesagt, wir beten für dich da vorne. Ja, und das ist das Schönste, was mir einer sagen kann, Sven, ich bete für dich. Ja, ich denke an dich. Kannst zu mir kommen, wenn es dir nicht gut geht. Ich habe ein Ohr für dich. Die Fürbitte. Ja, und wie gesagt, ich habe viele, die für mich beten und das ist schön und lass dich auch dafür gebrauchen, für andere zu beten. Und dann natürlich durch den Beistand des Heiligen Geistes. Wisst ihr, es ist so, dass wir manchmal vielleicht auch den Heiligen Geist, oftmals haben wir so eine Angst auch vom Heiligen Geist, durch vielleicht gewisse Kreise, die das so überbetonen. Aber was sagt der Herr letztendlich? Sein Geist ist es, der uns tröstet, ja, der uns in die Wahrheit führt. Und wir brauchen keine Angst vom Heiligen Geist zu haben, sondern der ist ausschlaggebend, dass wir auch in dieser Endzeit den Heiligen Geist nicht verleugnen und betrügen, sondern dass er in unserem Leben wirken darf. Wisst ihr, Psalm 23, und gehe ich durchs Tal der Todesschatten, so ist der Herr doch bei mir. Das war eine Gewissheit, die ihm der Heilige Geist sicherlich offenbart hat. Und wenn der Heilige Geist nicht wirkt, dann kann das für dich vielleicht eine Theorie sein. Aber wenn es drauf ankommt, wirkt das alles nicht. Von dem her, lasst uns den Heiligen Geist auch ja, einfach so wirken, wie er das auch möchte. Und deswegen kann auch dann Paulus sagen, in Vers 20 und 21, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Ja, durch diese Überzeugung kann er sagen, ob ich im Gefängnis bin, ob es mir gut geht, ob ich arm bin, reich, Nöte habe oder ob ich Kohle in der Tasche habe, es geht mir gut. Und das wünsche ich mir für die Endzeit, dass wir genau so eine Ausrichtung haben bei all dieser Entwicklung in dieser Welt. Paulus sagt, Christus wird an meinem Leib hochgepriesen. Der Jesus sagt mal, Erhebt eure Köpfe, ihr Gläubigen, auch wenn alles da draußen so düster wird. Warum? Denn wir haben eine Hoffnung. Also wir sehen auch hier, zweiter Punkt, sei zuversichtlich, weil dein Glaubensfundament dadurch gestärkt wird. Und das sehen wir, Paulus wurde geschliffen, aber so richtig geschliffen, aber gleichzeitig sieht er einen großen Retter. Und ich glaube, auch das ist für uns, soll auch uns zuversichtlich machen. Ich habe es gerade schon mal gesagt, für mich sind die Menschen, die in mein Leben hineinsprechen, auf die ich auch aufschaue, die ich zum Vorbild habe, nicht die Menschen, bei denen immer alles glatt gegangen ist. Sondern ich habe ein Beispiel aus Freiburg, wo ich auch herkomme, jemand, der viel durchgemacht hat, im zwischenmenschlichen Streitereien, Krankheiten. Aber immer wieder, wenn ich ihn treffe, sagt er, diese Dinge haben dazu gedient, dass ich bin, der ich bin und der Herr ist gut. Ja, und er hatte so viel Grund zu hadern und vielleicht auch den Glauben zu verleugnen, aber für ihn ist Jesus die Nummer eins, weil er weiß, wer sein Heiland ist aus der Praxis. Und das wünsche ich uns. Wenn Paulus seine Umstände nicht als Hindernis, sondern als Reife zur Hoffnung nimmt, er ist überzeugt, er wird nicht zu Schanden, sondern sein Ziel war, Christus zu verherrlichen. Wo siehst du deine Hoffnung? Wie siehst du Hoffnung? Vielleicht bist du gerade da und brauchst genau diese Stärkung vom Herrn, dass du wieder ganz neu auf deinen Retter schaust, aufs Kreuz von Golgatha und sagst, Herr, selbst wenn ich nicht mehr kann, in deiner Hand bin ich sicher. Ich werde nicht zu Schanden werden, egal was kommt. Ja, auch das ist wichtig für die Endzeit. Vielleicht darfst du aber auch sagen, mir geht's gerade gut, aber vielleicht kennst du auch jemanden, der vielleicht gerade durch Nöte geht, dann lass du dich wirklich auch praktisch gebrauchen und tut Fürbitte füreinander. Ja, vielleicht auch nicht nur Fürbitte, ruf mal jemand an, nimm mal mit jemand Kontakt auf, dem es vielleicht nicht gerade so gut geht und ermutige ihn und richte seinen Blick auf den Retter. Zuversicht, weil Gott Türen öffnet. Zuversicht, weil er uns selbst in diesen Situationen stärkt. Und das führt uns zum letzten Punkt, und der ist auch kurz. Sei zuversichtlich, weil du Geschwistern im Glauben eine Stütze sein kannst. Das korreliert auch ein bisschen mit dem ersten Punkt, aber keine Situation ist unnütze. Und das ist das genau, was Paulus hier weiterhin sagt. Er sagt, wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zum fruchtbaren Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser ist. Aber es ist nötig, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Ich fand es interessant, dass Paulus hier auch nicht wieder irgendwie so fromm daherredet und sagt, oh, ich muss halt, sondern er sagt ganz klar, er sagt, ich bin bedrängt. Ich stelle mir das anders vor, ich möchte diesen Zustand nicht und mir verlangt es sogar danach abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Es sagt im 2. Korinther 1, wir sind am Leben verzagt. Das ist doch nichts anderes, als, wie es mir neulich ein Bruder gesagt hat, er sagt, ich schmeiß mich von keiner Brücke, aber ich sage, ich bin lebensmüde. Ich bin müde im Leben geworden. Und das sagt er als Christ, ja, als jemand, der eigentlich brennend ist. Ich sage, ich kann das gar nicht mehr so ertragen. Ich kann die Menschen nicht mehr ertragen, ich kann die Umstände nicht mehr ertragen. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ein Stück weit verstehe ich dich. Ja, wir leben in einer Welt, in einer Endzeit, die manchmal komisch ist. Und trotzdem, und das gilt auch vielleicht gerade für Brüder, wieder in der Verantwortung, die auch gerade für den Herrn brennen und die das Evangelium voraustragen, die trifft es oft als erstes. Ja, die dann sagen, ich kann nicht mehr, ich bin ausgebrannt, ich sehe das nicht mehr, ich sehe das Licht nicht mehr. Und trotzdem sagt Paulus hier, ich gebe nicht auf, sondern ich sehe darin auch ein Stück weit, wenn der Herr jetzt sagt, ich soll noch nicht gehen, dann nutze ich diese Zeit, um für andere Geschwister eine Stütze zu sein, sie im Glauben voranzubringen. Und das darfst auch du. Dafür ist nicht nur der Älteste und der Pastor da, um andere im Glauben voranzubringen, sondern jeder von uns hat irgendjemand, den er im Glauben voranbringen kann. Seien das Eltern ihre Kinder, seien das ältere Geschwister die Jüngeren. Jeder von uns hat eine Gabe, mit dem du anderen dienen kannst. Und Paulus sagt hier, ich bleibe hier noch, um Frucht zu bringen. Ich Fördere sie im Glauben. Und das ist etwas, ich merke das manchmal, wenn man selbst so mit sich selbst beschäftigt ist, dann hilft es oftmals, ist nicht leicht, aber den Blick von sich selbst wegzuwenden, um anderen ein Stück weit Hilfe zu geben. Ja, das lenkt erstens ab und zweitens, ja, man hat auch so ein gewisses Gefühl, man ist doch noch zu was zunutze. Und das ist ja auch ein schöner Nebenaspekt. Letzte Bibelstelle hier in 2. Timotheus 2, Vers 2, da sagt Paulus zu Timotheus, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Wissen, man muss ja nicht unbedingt nur lehren, aber nochmal dieser Punkt, das, was du im Glauben erlebt hast mit dem Herrn Jesus, auch Schicksalsschläge vielleicht und Täler, die darfst du anderen weitergeben zur Glaubensstärkung. Und da ist jeder von uns ja ein Stück weit mit im Boot. Handreichung, sagt die Bibel, jeder von uns hat eine Gnadegabe, wir sollen uns untereinander stärken, meine Gabe, meine Erfahrung. Und deswegen die letzte Frage heute Abend, auch für die Zuversicht, wo hat Gott dich hingestellt? Ganz praktisch. Wo hat Gott dich hingestellt und wo kannst du vielleicht andere anleiten mit deinem Zeugnis, ihnen Mut machen, sei es in der Zweierschaft, sei es in Jüngerschaft, sei es die Ehefrau mit ihren Kindern, sei es der Ehemann mit seiner Ehefrau, sei es die Gemeindeleiter, die Gemeinde und, damit wir ein Stück weit uns wieder so investieren, dass andere gestärkt werden. Das wünsche ich euch in dieser komischen, manchmal mutlosen, machenden Zeit, dass wir zuversichtlich sind, weil Gott dadurch wirkt, weil er uns selbst stärkt dadurch und damit wir auch andere stärken können und damit so das Evangelium verbreitet wird. Das wünsche ich uns und wollen wir noch beten miteinander. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns in dieser dunklen Welt begegnet bist, dass wir noch Hoffnung haben dürfen. Aber wir sehen auch, Herr, dass diese Hoffnung manchmal ja in den Hintergrund gerät, je schwieriger die Wege sind, die auch du zulässt, Herr. Aber wir danken dir, dass wir nicht aus eigener Kraft irgendetwas dir beweisen müssen, sondern du gesagt hast, Herr, du gehst mit uns. Und wenn dieses Boot auch wirklich wackelt und die Welle und die Stürme über uns hergehen, Herr Jesus, du bist im Boot und du kommst immer zur rechten Zeit. Und ich möchte so beten für meine Geschwister, auch für mich selbst, Herr, dass du uns immer wieder diesen Blick aufs Kreuz auch ja richtest, dass wir ja wirklich ermutigt werden in diesen Zeiten, die wir nicht verstehen, vielleicht auch, dass du was Gutes mit uns vorhast, Herr Jesus. Und du kennst ja auch Geschwister hier drinnen, die vielleicht auch gar nicht mehr dieses Licht sehen und vielleicht auch wirklich am Stock gehen. Herr Jesus, auch du kannst sie wieder ganz neu erreichen. Benutze du deinen Geist, benutze du Geschwister, damit wir letztendlich alle wieder frohe Zeuge werden für dich und deine wunderbare Botschaft. Hab Dank dafür. Amen.